Ganz dicht dran. Der Ohrmann-Podcast. Aus dem Unternehmen für das Unternehmen. Dichter dran geht's nicht. Hier hörst du, was Ohrmann bewegt.
Ganz dicht dran, so heißt dieser Podcast von Ohrmann und wir wollen heute in dieser Episode, ich bin übrigens Dirk aus dem Ohrmann-Podcast-Team, wir wollen heute mit euch eine kleine Zeitreise machen, aber das mache ich natürlich nicht alleine. Wie es sich gehört, habe ich hier zwei Gäste hier in meinem Podcast-Raum, die zwingend erforderlich sind für die Geschichten, die wir jetzt gleich erzählen werden. Zum einen haben wir hier Alrun Ohrmann. Lieber Alrun, schön, dass du da bist.
Hallo Dirk.
Und Berthold Kleber haben wir hier. Lieber Berthold, du machst die Zeitreise auch mit uns, ne? Du hast keine Wahl, du bist ja jetzt hier.
Sehr gerne. Hallo Dirk.
Wir wollen ein bisschen mal schauen, wo Ohrmann eigentlich herkommt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Mitarbeiter, die nach und nach ins Unternehmen dazugekommen sind. Es gibt viele, die vielleicht auch schon ganz, ganz lange dabei sind, die Geschichte sogar vielleicht live miterlebt haben, wie alles angefangen hat, welche Entwicklung man gemacht hat. Aber ich glaube, es ist ganz schön, es mal so ein bisschen nochmal zusammenfassen, wo Ohrmann eigentlich herkommt. Und da spielt ein Küchentisch eine Rolle, Alrun, glaube ich, ne?
Hast du gehört? Hat man dir gezwitschert, dass ein Küchentisch eine Rolle spielt?
Ja.
Ja, tatsächlich.
Was hat es damit auf sich?
Das war der erste Arbeitsort meines Vaters. Mhm. An diesem Küchentisch, damals in unserer Wohnung, hatte er die Idee, wie man Dichtungen montiert auf ein Bauteil und wollte das zum Patent anmelden, hat das seinem damaligen Arbeitnehmer Patent angeboten und der wollte es nicht haben. Und dann kam irgendwann der Tag und hat gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und dann war der erste Arbeitsort eben der Küchentisch.
So der klassische Fall eigentlich, ne? Man hat eine gute Idee, man ist irgendwie in der Branche sowieso schon unterwegs als Arbeitnehmer und dann ist so, der Arbeitgeber schätzt es nicht wert in dem Moment und man trifft, was man eben so gesagt ist, man trifft die Entscheidung, es dann wirklich einfach selber umzusetzen und selber zu machen. Das ist, glaube ich, schon auch wertvoll ein Wort. Ne?
Also ich habe das tatsächlich von den Schilderungen her, ich kenne es ja auch nur aus Erzählungen, aber ich habe das deutlich dramatischer in Erinnerung und war es, glaube ich, auch. Man muss sich das vorstellen, zu einer Zeit eine junge Familie, zwei kleine Kinder und der Ernährer der Familie kommt nach Hause und übrigens, liebe Frau, ich habe heute gekündigt. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich bin davon überzeugt.
Mhm. Das ist schon ein Wort, ne?
Das ist ein Wort.
Wie alt warst du da damals, Alrun? Weißt du das?
Das war 85, da war ich 3,5.
Okay. Das heißt, es kann gut sein, dass du auf den Skizzen deines Vaters mit Malstiften umgekritzelt hast und die Dichtung angemalt hast.
Ja, ganz so ist es vielleicht nicht gewesen. Zumindest ist das nicht Teil der Überlieferung. Ja. Aber was mir da tatsächlich sehr präsent in Erinnerung ist, dass am zweiten Arbeitsort meines Vaters in so einem Keller-Apartment hatte der sein Zeichenbüro. Mhm. Und da bin ich mal mit dem Dreirad hingefahren und dann habe ich mir irgendwann, da gab es ja noch Zeichenbretter mit so riesigen Blättern drauf und habe ich gesagt, das habe ich doch schon mal bei meinem Onkel im Keller gesehen, weil da haben die erste Maschine gebaut.
So. Und da, dir ist schon bewusst, dass da wahrscheinlich der Ursprung deines späteren beruflichen Seins entstanden ist in diesem Moment.
Möglicherweise, ja.
Frühkindliche Prägung.
Ja, oder? Ja. Dass man dann wirklich sagt so, also wenn ich fasse zusammen, er hat damals dann gekündigt und ist dieses Risiko eingegangen und hat sich gesagt, ich mache das jetzt selber. Er hatte dann diesen Küchentisch, wo er die Entscheidung getroffen hat, hat das dann immer weiterentwickelt und ist dann den Weg wirklich komplett selber gegangen und hat es durchgezogen.
Ja, mit meiner Mutter zusammen, die musste ja mitziehen und die wollte dann auch mitziehen. Also auch da fängt Partnerschaft an, das zusammen durchzuziehen, ja.
Wenn du auf diese Geschichte zurückblickst, wie denkst du darüber? Also ist das so, dass man, ich stelle es mir so interessant vor, wenn man die Tochter ist und man weiß, dass das genauso passiert ist und man dann so zurückblickt. Was geht da in dir vor?
Also ich finde es krass mutig, das zu machen. Hm. Ich meine, ich bin jetzt das ist mein Zuhause. Ich bin da aufgewachsen. Ich kenne das nicht anders als in so einem mein Vater ist Unternehmer. Hm. Und trotzdem denke ich mir, hätte ich in der gleichen Situation den gleichen Mut gehabt? Ich weiß es nicht.
Hm. Ja, und vor allen Dingen in der Zeit, Berthold, ne? Also, das ist ja, heute ist das ja vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, ne? Also, wo es Gründungszuschüsse gibt, wo man erstmal ein bisschen Startkapital bekommt, wenn man mal was Neues anfängt.
Ja, das ist das Besondere sicherlich, ne? Mit der Überzeugung, mit der Grundüberzeugung zu starten, ich habe hier eine super Idee und die bringe ich an den Mann. Mhm. Und dabei auch tatsächlich, und das ist ein wichtiger Punkt, den Fokus auch zu halten, und da muss man vielleicht wieder so ein paar Besonderheiten unserer Branche sehen, ne? Sondermaschinenbau, da ist man schon mal versucht, wenn es vielleicht nicht von Anfang an gleich so läuft, na, dann machen wir doch irgendwas, ne? Sondermaschinenbau, wie der Name sagt. Mhm. Ich baue irgendwas, was besonders ist. Ne, aber da den Fokus zu halten und auch den Verlockungen zu widerstehen, weg von der eigentlichen Gründungsidee zu gehen und zu sagen, hier, Schuster, bleib bei deinem Rappen, mach das, was du dir da vorgenommen hast, und da die Leute zu überzeugen und einen Weg zu finden, das in den Markt zu bringen. Beeindruckend.
Wie ist das dann überhaupt in den Markt gekommen? Also wie wurde es dann in die Öffentlichkeit gebracht sozusagen?
Geht ins Ohr, Mann. Das vergesse ich nie.
War wahrscheinlich der wirklich mutige Moment. Zumindest empfindet mein Vater das als den wirklich mutigen Moment. Für mich war das immer nur eine Geschichte. Der ist auf 1986 auf die damals wirkliche Leitmesse für Montageautomation gegangen. Mhm. Das ist die MOTEC in Stuttgart. Damals noch in Sinsheim, glaube ich.
Damals in Sinsheim.
Damals in Sinsheim. Und da ist er, ja, alleine mit meinem Onkel zusammen hingegangen und haben die diesen Messestand selbst gebaut, aufgebaut und haben das Produkt präsentiert und wussten natürlich überhaupt nicht, was damit passiert und was daraus wird.
Mhm. Man muss sich das ein bisschen veranschaulichen. Also ich bin viel auf Messen unterwegs und wenn man heute so ein, zwei Tage vor einem Messestart auf eine Messe kommt, dann sind da Messebaufirmen unterwegs, LKWs, professionelle Teams, 20 Leute und da ist ein Gewühle und so. Bis zwei Stunden vor Messestart kann man sich meistens nicht vorstellen, dass da zwei Stunden später irgendwas Geregeltes anfängt. Und in dem Gewühle, stelle ich mir immer vor, sind dann zwei motivierte Startup-Gründer, die da unterwegs sind oder gemeinsam, also mit dem ersten Mitarbeiter, und dann wird da ein selbstgebauter, selbstgeschreinerter Stand reingeschleppt, also nichts mit Leichtbau oder sowas, viel zu schwer, der passt da auch, glaube ich, gar nicht richtig rein und da irgendwie hingewuchtet an den ganzen professionellen Standbauern vorbei und da in Position gebracht. Das ist schon die erste Leistung. Die waren schon durchgeschwitzt, bevor die Messe angefangen ist.
Aber ich habe es richtig verstanden. Für ihn war es also gar nicht mal so dieser mutige Moment zu sagen, ich kündige jetzt, sondern dieser mutige Moment war jetzt da auf der Messe. Ich kann mir, glaube ich, vielleicht auch vorstellen, warum. Weil man da wahrscheinlich das erste Mal von Gleichgesinnten eine Reaktion auf das kriegt, was man da erschaffen hat. Ne?
Ja.
Er wusste ja wahrscheinlich gar nicht, wie kommt das überhaupt an.
Ja, es war der erste Fremdvergleich. Mhm. Der erste Test.
Mhm. Ja, das ist schon ein Wort. Also das glaube ich auch. Also jeder, der da in der Hinsicht da schon mal etwas Risiko gegangen ist und ein Produkt auf den Markt geschmissen hat und nicht weiß, funktioniert es überhaupt, was sagen die anderen, wird es überhaupt gekauft, wird es überhaupt funktionieren. Heute wissen wir, dass es wohl ein sehr guter Schritt war und dementsprechend ist das schon zu würdigen.
Ja, also diese erste Messe ist auch tatsächlich Teil der wirklich wichtigen Überlieferung, glaube ich, in unserem Unternehmen, weil die Menschen in zwei, drei Reihen um diesen kleinen Messestand herum gestanden haben. Also nicht dieses übliche Kommen und Gehen, da war immer eine Traube. Und das, ich glaube, dieses Überwältigende, was ich als Kind abgespeichert habe, ist, es gibt davon auch kein Foto. Ich meine, man hat damals wenig Fotos gemacht, aber die hatten dafür schlichtweg keine Zeit. Das war nicht im Fokus, war was anderes wichtig.
Das Schöne ist, ich muss da einhaken, das Schöne ist, wir machen auch heute noch immer noch Messestände, die auch Look and Feel ermöglichen. Wir nehmen Vorrichtungen mit und das war damals ja auch der Fall, mit der ersten Vorrichtung, wo die Idee eben drin verkörpert war, wo man das auch anfassen konnte, ausprobieren konnte. Das machen wir heute noch. Und wir stellen die Exponate dahin, die Maschinen, kleine, und drücken unseren Messebesuchern, unseren Kunden, drücken wir Bauteile in die Hand und lassen die mit unseren Bauteilen Dichtung montieren. Und das macht immer Klick und Aha. Und die Gründungsidee von damals, innenliegende Dichtungsmontage, ist immer noch ein Hingucker und führt immer noch zu Wow- und Aha-Effekten.
Ja, das glaube ich. Ist der Ursprung des Ganzen. Gibt es nicht auch so eine Geschichte, dass der Zuspruch auch relativ groß war schon? Also, dass man gesagt hat, wenn ihr nächstes Jahr wieder da seid, irgendwas war da doch.
Ja, unter diesen Menschen, die da wahrscheinlich standen, muss wohl auch einer von einem Kunden gewesen sein, die heute noch unsere Kunden sind, der gesagt hat, gute Idee, wenn ihr nächstes Jahr noch da seid, dann kaufen wir bei uns. So nach dem Motto, jetzt guckt erstmal, dass er das auch an den Start bringt, dann seid ihr stabil genug.
Ja, weil die Idee zu haben ist das eine, aber es dann wirklich auch auf sein solides Fundament zu stellen, ist ja dann auch das andere. Wie war das? Das war ja sicherlich auch eine Herausforderung, es dann groß zu machen.
Ja, wo du gerade sagst, die Idee zu haben, es gibt viele super coole Ideen in dieser Welt, da wird aber nichts raus. Und das finde ich die eigentliche Lebensleistung, jetzt mal auf die Spanne meines Vaters da geschaut, daraus was zu machen und daraus ein Unternehmen entstehen zu lassen. Das beeindruckt mich schon.
Das Thema Wachstum ist vielleicht ein ganz spannendes, ne? Aus dem Nukleus, aus der Idee, dann wirklich ein Unternehmen zu schaffen, ein ausgewachsenes Unternehmen. Und da gibt's auch, das kennst du besser, Arun, immer wieder selbstgesetzte Grenzen, so nach dem Motto, naja, wenn wir dann, weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter sind, dann ist gut. Wenn wir dann 40 Mitarbeiter oder 50, größer müssen wir nicht werden. Und dann war es dann irgendwann, ja, wenn es dann 100 sind, dann muss aber auch gut sein. Ne? Heute sind wir über 180 und das, glaube ich, ist Beleg für den Weg.
Ja, aber ich glaube, dass das zeigt auch ganz gut, wie man sich immer wieder Grenzen setzt im Rahmen dessen, was man zu dem Zeitpunkt sich vorstellen kann. Und dann aber immer wieder auch dahin kommt, diese Grenze selber zu überwinden. Den Rahmen dann doch weiter zu stecken.
Gibt es nicht auch so eine Geschichte, wo da was gebaut wurde, was irgendwie aus dem Raum nicht mehr rausging, weil die Tür zu klein war?
Das ist jetzt
war da nicht auch irgendwas?
Also, Urgeschichte und Kern der Überlieferung tatsächlich. Also Ormann war mal, also nach dem Küchentisch kam irgendwann mal eine Schule. Ja. Als Firmensitz quasi, eine ausgedient, also die nicht mehr betrieben wurde, sondern
wo war das?
In Echtrop.
In Echtrop.
Genau. Und da wurden dann halt Maschinen gebaut und wie das so ist, wir sind dann ja auch gewachsen. Die Kunden haben dann zum Teil gefragt, ja, könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mehr drumherum, andere Prozesse. Mhm. Und dann wurden dann eben nicht nur Vorrichtungen gebaut, sondern auch ganze Sondermaschinen, größeren Dimensionen. Und wie das dann so ist, das ist eben vom weißen Blatt Papier aus entstanden, gewachsen, die Maschine wurde gebaut, fertig gemacht, in Betrieb genommen, getestet, alles wunderbar und jetzt liefern wir sie aus. Aber da war ja noch eine Tür und da passte die Maschine nicht durch.
Wie hat der Vater normalerweise auf sowas reagiert, wenn so eine Situation entstanden ist, wo man gemerkt hat, oh Mist, was machen wir jetzt? War der so, dass er gesagt hat, ja, dann muss jetzt eine Lösung her? Oder war der so erstmal, oh, ich muss erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, denke erstmal in Ruhe drüber nach? Oder wie war der so?
Nee, der war dann, da reißen wir jetzt die Wand ein.
Also direkt die Entscheidung getroffen?
Komm. Also da war ich nicht dabei, aber die haben die Wand eingerissen und später ein richtiges Tor da eingebaut. Aber ich habe auch noch Erinnerung, wir haben irgendwann mal die Fertigung ist umgezogen von einem Hallenbereich in einen anderen und dann war der ganze Boden mit Kühlschmierstoff ein bisschen verdreckt und meine Schwester, mein Vater und ich, wir haben da, glaube ich, 2 Abende auf Knien haben wir das da geschrubbt und gereinigt. Das war einfach machen. Auch ich kann mich noch erinnern, da war irgendwo eine gemauerte Wand in der Montagehalle, dass er die eingerissen hat mit 2 Leuten noch zusammen.
Wir haben ja diese Podcast-Episode so ein bisschen angesetzt mit diesem Thema, wo kommt Ormann her? Ist das vielleicht auch super, super wichtig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie sich für ein Unternehmen identifizieren, dass sie diese Geschichten alle kennen?
Ganz dicht dran.
Ich glaube schon, dass es irgendwie wichtig ist, die zu kennen, weil in dem, wie wir heute sind, sich so viel wiederfindet. Und wir ja auch heute in einem echt großen Veränderungsprozess sind und es immer wieder darum geht, ja, machen wir das jetzt so, wie wir das immer gemacht haben oder denken wir über diese Grenze mal hinaus, machen wir das jetzt anders? Und man ist ja tendenziell geneigt zu sagen, es ist ja eigentlich okay, so wie es ist und können wir doch auch so weitermachen. Dann aber zu wissen, dass die DNA dieses Unternehmens ist, auch schon, ja, einfach zu sagen, die Wand steht im Weg, dann machen wir sie halt weg. Oder auf diese Probe zu gehen, zu sagen, okay, wir bauen das jetzt, wir gehen auf eine Messe und gucken, kommt das an oder kommt das nicht an? Da auch nicht lange zu fackeln. Das finde ich wichtig.
Einfach ausprobieren.
Ja. Es ist immer so leicht gesagt, ne? Aber es ist so. Am Ende ist das so ein Satz, der einfach richtig ist.
Ja, und mich, also das jetzt so hier zu erzählen, mich macht das auch stolz. Weil ich kenne all diese Geschichten, aber drüber zu reden und sie nochmal so auszusprechen, dann kriege ich die vor meinem inneren Auge halt auch wieder richtig lebendig und denke so, boah, das war schon irgendwie was Besonderes. Ich erzähle das gerne.
Und ich Bertolt wird mir vielleicht zustimmen. Ich als Außenstehender glaube, dass so wie du das sagst und das beschreibst, das ist der Grund, warum es generationsübergreifend funktioniert. Glaube ich. Warum es du und deine Schwester in der Geschäftsführung jetzt seid und warum es trotzdem noch funktioniert. Weil man das zu würdigen, wirklich auch zu würdigen weiß, weil man nicht einfach etwas übernimmt, sondern weil man weiß, was man da übernommen hat und welche Verantwortung man hat. Oder?
Das Thema Übergang und Übernahme von Verantwortung ist sicherlich ein großes. Ne? Wir haben uns ja über die Jahre als Geschäftsführung da und Nachfolger formiert, muss man sagen. Mhm. Und da war schon natürlich auch viel Respekt und Demut auch vor dem Lebenswerk vom Firmengründer und die Fußstapfen riesengroß, ne? Ja. Muss man eben einfach sagen. Und auf der anderen Seite war aber auch klar, die Welt dreht sich weiter, es gibt neue Themen, andere Notwendigkeiten, Dinge verändern sich und einfach so weitermachen, das ist ja das Thema, war eben auch nicht richtig. Man muss auf neue Aufgaben und auf neue Herausforderungen andere Antworten finden. Und ich glaube, da spielt auch dieses Ausprobieren eine Rolle und für uns selber den besten Weg finden. Das ist schon DNA.
Gab es einen Moment, wo du, Alrun, für dich gesagt hast, okay, Herausforderung angenommen, ich mach's jetzt. Kannst du dich an so einen Moment erinnern oder war das so eine längere Zeit?
Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich bin auch erstmal zum Studium ziemlich weit weggegangen, hab da auch den Abstand gesucht. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Mir war ganz wichtig, dass ich erstmal woanders arbeite und ich nicht nur erstmal, sondern ich wollte woanders arbeiten. Das war im Jahr, bevor ich dann tatsächlich ins Unternehmen eingestiegen bin, hatten wir das 25-jährige Jubiläum. Da bin ich dann vom Studium hingekommen, war länger nicht auch in der Firma gewesen und irgendwie hat es schon, da wurden ja auch all diese Geschichten wieder erzählt, die wir jetzt gerade hier anreißen und das hat für mich schon so ein besonderes Gefühl gemacht, was ich jetzt hier mit Stolz benenne, obwohl ich nicht mal weiß, ob das das richtige Wort ist.
Ja, okay. Mhm.
Was bei mir gesagt hat, ich probiere das jetzt aus. Mhm. Weil ich kann jetzt noch 3 Jahre drüber nachdenken, ob das richtig ist oder falsch ist oder ob das geht, wenn ich eine Familie will und all diese Dinge. Oder wir probieren es einfach aus. Und dann habe ich bei meinem Arbeitgeber gekündigt, obwohl das war leicht. Wenn es bei mir um Mut geht, dann ist das, glaube ich, dieser Moment, wirklich mutig zu sein, zu sagen, ich probiere das jetzt. Mhm. Weil wir haben eine besondere Konstellation. Ich wohne in Stuttgart und die Firma ist hier am Möhnesee und mir haben so viele Leute gesagt, das kann nicht funktionieren. Wie wollt ihr das denn machen? Und zu sagen, hey, wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir das auch nicht wissen.
Und die heutige
Vielleicht
Zeit
ist das ja auch was ich irgendwie dann mitgeerbt habe in meiner DNA, das einfach zu machen.
Und vor allen Dingen ist es ja auch so, am Ende, heute ist es ja schon gang und gäbe. Also dass Führung aus der Ferne funktionieren muss aufgrund der Gegebenheiten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist es am Ende ja eigentlich etwas gewesen, was jetzt sowieso gekommen wäre.
Jetzt sagen wir das 2024, aber das war 2011, hatten wir dieses Jubiläum, 2012 bin ich in die Firma gekommen. Also für Corona war für mich, die Pandemie war schrecklich in Geschäftsführungspositionen, das zu managen und so. Also ich will es nicht normal erleben. Aber die Arbeitswelt von allen Menschen im Homeoffice ähnelte plötzlich so sehr besonders meiner.
Ja, plötzlich haben alle mit gleichen Mitteln gespielt.
Ja. Hast viele Anrufe gekriegt, ne? Wie funktioniert das überhaupt hier? Wie muss ich das machen? Du kennst es ja schon. Ja. Gibt es eigentlich noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der ersten Stunde da sind?
Ja, definitiv. Also von der ersten Stunde kann ich sagen, aber so erste Generation. Mhm. Weil im Grunde, würde ich sagen, hat mein Vater so ein 80er-Jahre-Startup gegründet. Du hast eben gesagt, ja, da gab es halt noch keine Finanzierung von. Und das ist tatsächlich richtig. Also da gab es keine Business Angels, die das groß gemacht haben. Was aber vergleichbar war, und das finde ich auch sehr, sehr mutig von den Menschen, die das damals gemacht haben. Der hat von seinem Arbeitgeber und seinem Vorarbeitgeber sind dann Leute mitgekommen. Die haben gesagt, Zölle, mit dir geh mal mit und wir probieren das. Und es sind bestimmt eine Handvoll aus die Mitarbeiter dieser ersten Stunde waren, die dann bis zum Renteneintritt bei uns gearbeitet haben. So die letzten paar Jahre sind die dann auch in Rente gegangen.
Der erste Azubi ist heute immer noch bei uns.
Nee.
Ja.
Okay.
Und tatsächlich haben wir inzwischen ein paar Mitarbeiter, und das ist eine Besonderheit, die eine längere Betriebszugehörigkeit haben als Herr Aumann selbst.
Genau. Vor 6 Jahren ist er ausgeschieden und in der Zwischenzeit haben wir ein paar, die ihn sozusagen in der Betriebszugehörigkeit überholt haben.
Das war für die bestimmt auch ein komisches Gefühl, oder?
Den ersten hatten wir letztes Jahr, da konntest du gar nicht so richtig annehmen. Okay. Wir haben das aber sehr gefeiert. Oder er wurde auch sehr gefeiert.
Das war tatsächlich so. Also wir haben das sehr gefeiert und er fühlte sich da ein bisschen unwohl in der Rolle. Das war tatsächlich, das kann nicht sein, das geht nicht, das ist nicht.
Ja, gibt es ja wahrscheinlich auch ein neues Jubiläum nach dem anderen dann irgendwann.
Jetzt ist er nicht mehr alleine. Nee, nee, inzwischen haben wir mehrere, die das haben.
Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, also wenn man jetzt so lange dabei ist und man eigentlich nur den Vater kennt, der ist von Anfang an von der Pike auf, es gibt die Messe, es gibt den Zeitraum, den langen Zeitraum, wo man das Unternehmen groß gemacht hat und der sagt jetzt, Leute, für mich reicht's, ich muss das jetzt an meine Töchter und in die Geschäftsführung übergeben und man selbst dann aber noch drin ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das für die ein komischer Moment vielleicht auch war.
Ich meine, ich betrachte das ja, ich glaube, ich kann das so mit Abstand nicht betrachten. Da ist Berthold später, der das, glaube ich, besser beschreiben kann. Für mich war erstmal der innerfamiliäre Generationenwechsel besonders, aber ich habe keine Außensicht darauf, wie das Mitarbeiter vielleicht erlebt haben. Ich glaube, ich war zu sehr im Auge dieses Sturms also selber drin.
Ich sag mal so, es muss ja eine Herausforderung gewesen sein. Das weil jede, wenn man ein Unternehmen so übergibt, dann ist das immer eine Herausforderung, weil natürlich nicht jeder sagt, ja, das wird jetzt super, sondern viele ja auch skeptisch bestimmt erstmal sind und dann ist aber trotzdem gut geworden.
Da sind natürlich viele skeptisch gewesen und auch war auch irgendwo, auch wenn es von langer Hand geplant und auch absehbar war, war es trotzdem irgendwo ein Kulturschock, als es dann soweit war. Ne? Muss man nicht beschönigen. Ne? Und da haben sich schon viele erstmal schwer getan natürlich und ich erinnere mich an eine Situation tatsächlich, da war ich schon Geschäftsführer und habe ein Projekt gehabt, auch alles in Abstimmung, alles wunderbar und dann hat mich einer von den Führungskräften, also von den Abteilungsleitern, hat mich dann wirklich gefragt auch, ja, hier, darfst du das denn überhaupt? Ja. Nee, dürfen Sie das? Wir waren noch beim Sie damals, aber dürfen Sie das denn überhaupt? Weiß denn der Zöllisteam das? Ja, also solche Fragen kamen da schon. Ja. Ne? Also das war schon immer noch so, brauchte noch mal eine extra Bestätigung. Und inzwischen hat sich das gewandelt, muss ich sagen.
Ja.
Heute sind wir ein Stück weiter. Weiß nicht, ob ich eine Anekdote erwähnen darf, also ohne Nennung jetzt, aber tatsächlich habe ich neulich eine sehr schöne Begegnung gehabt, wo ein Mitarbeiter eine Aussage getroffen hat, genau zu dem Thema und hat auch beschrieben, ja, das war schon ein Kulturschock und so, als wenn man einem Kind seine Eltern wegnimmt und wir mussten uns jetzt erstmal an die neuen Eltern gewöhnen, ne? Das waren wir gemeint, das war eine Geschäftsführung. Aber inzwischen ist das sehr gut gelungen.
Ja, aber ich glaube, ich glaube das auch. Ich glaube, man muss das auch annehmen. Ich glaube, man muss als Geschäftsführer, wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen will, dann muss man auch annehmen, dass diese Gefühle wirklich da sind bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und muss die da an der Stelle auch abholen. Sonst kann es nämlich gar nicht funktionieren.
Ich kann es auch total gut nachvollziehen. Ja. Als ich ins Unternehmen gekommen bin, hatte ich 3,5 Jahre Berufserfahrung zwischen meinem Studium und dem Eintritt ins Unternehmen. Ich war nicht sofort Geschäftsführerin, aber ich bin mit 28, glaube ich, ins Unternehmen gekommen. Und dann... Ja, als Mitarbeiter das Vertrauen zu haben, das wird bestimmt gut. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich sofort dabei gewesen wäre. Und das ist ja auch eine lange Findungsphase, bis man sich da mal gefunden hat. Was wir in der Familie gemacht haben, ist aus meiner Sicht ein sehr professioneller Nachfolgeprozess, der ein Stück weit immer den nächsten Schritt vorgeplant hat. Also wir haben wirklich über mehrere Jahre puzzelstückartig daran gearbeitet, welche Position wird frei, wer rückt nach. Ich glaube, bis wir uns in dieser neuen Geschäftsführungskonstellation jetzt gefunden haben, hatten wir ja diverse Zwischenkonstellationen. Also das war einfach mehrjährig. Und das findet natürlich ein bisschen, nicht jeden Schritt erklärt man, was da alles mit dran hängt.
Wir machen ja in dem Podcast auch immer so eine kleine Rubrik und da freue ich mich heute besonders drauf, weil ich ja dich, Alrun, fragen muss.
Ganz dicht dran.
Ich bin Ohrmann, weil... Und du darfst nicht sagen, weil es mein Nachname ist, sondern du musst dir was anderes einfallen lassen.
Ich bin Ohrmann, weil ich das fühle. Ich kann es nicht alles sagen. Ich weiß nicht, ob man das machen kann.
Kann man.
Weil mir kommt fast das Pipi in die Augen.
Und deswegen kann man es machen. Du bist Ohrmann, weil du es fühlst. Was wollen wir da noch sagen, Berthold?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Glaube ich auch. Damit ist auch diese Rubrik an dieser Stelle sehr schön. Und ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, bei euch fürs Zuhören. Und ich bedanke mich, liebe Alrun, für deine Äußerungen und deine ja, zum einen, wie du den Satz beendet hast, aber auch dafür, dass wir mal in die Vergangenheit reinschauen konnten, so eine kleine Zeitreise machen. Lieber Bertolt, danke auch dir. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es mal wieder heißt, ganz dicht dran, der Ohrmann-Podcast.
So, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Das war der Ohrmann-Podcast. Aber wir bleiben natürlich dran. Und du hoffentlich auch. Ganz dicht dran.